Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Das ist Jesu Einleitung. Und dann kommt ein Gleichnis, das Gleichnis von der unverschämten Witwe. Und ich wollte ein paar kurze Gedanken heute weitergeben. Ich hoffe, ich predige nicht zu lange. Über Gebet, und zwar unverschämtes Gebet und beharrliches Gebet. Und ich kam auf diesen Gedanken, weil ich festgestellt habe, gerade so, wenn der Jahreswechsel kommt, dass man sich doch immer wieder vornimmt, dass bestimmte Dinge sich doch mal grundlegend verändern mögen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber früher fand ich das ja lustig, da dachte ich, warum erwähnen die Alten das immer? Ich lebe so, ich bin ganz glücklich mit meinem Leben, aber jetzt komme ich so auch in die Jahre, ja, wo ich so merke, bestimmte Abläufe in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, vor allem du selber, wo du dann anfängst, unter dir selber zu leiden und deinen Macken, die du nicht abstellen kannst. Und an manchen Punkten, also sag mal so mit 42, gibt es manche Punkte, da hat man sogar schon fast aufgegeben. Und man denkt, ey, wenn du das mit 42 noch nicht geregelt gekriegt hast, ich glaube, das wird nie was. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was kann da helfen? Gibt es da überhaupt Hilfe? Ein paar gute Vorsätze, wandle mehr im Geist, höre auf das Wort, mach dies, mach jenes. Und da kam ich auf die eine Sache, wo ich wirklich erlebt habe, dass Dinge mal grundsätzlich verändert werden können. Und das ist ein beharrliches Gebet, wo ich einfach sage, Jesus, ich weiß nicht mehr weiter. Grüß dich. Ich sehe dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Wo ich sage, Jesus, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe keine Strategie. Ich habe keinen Plan. Alle meine geistlichen Prinzipien habe ich schon versucht anzuwenden. Ich habe alles Mögliche versucht. Ja, habe auch schon 10 Bücher darüber gelesen. Aber ich habe es nicht geschafft, es zu verändern. Und dann gibt es immer noch eins, dass ich all das wieder zu Jesus bringe und sage, Herr, aber ich höre nicht auf, dafür zu beten. Und in diese Richtung wollte ich heute eine Ermutigung geben. Hier sagt Jesus, er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und das ist gar nicht so leicht, wenn du an diese Punkte kommst. Das kann vielleicht auch die Bekehrung eines Ehemannes sein, ja. Das ist ein hartes Ding. Und ich habe eine gute Freundin, die ist für mich ein unglaubliches Vorbild. Das ist eine ganz heiße Geschichte, die hat mit 20 geheiratet, kannte Jesus nicht. Und den Mann, den sie geheiratet hat, wusste sie vorher auch gar nicht so, war ein extremer, praktizierender Neonazi. Hardcore, absolut hardcore. In Schlägergangs hier in Berlin unterwegs, die haben am Wochenende in solchen Banden andere Ausländer verprügelt. Ja. Und dann bekehrt sie sich. Und der Typ hat zu Hause Predigten von Adolf Hitler. Ja, Kassettensammlung. Und sie bekehrt sich. Und du bist verheiratet. Wow. Ich durfte die viele, viele Jahre begleiten, diese Frau. Und es ist so krass, wenn du diese Frau heute siehst. Sie ist verheiratet mit ihrem Mann immer noch, glücklich verheiratet. Ihr älterer Sohn, mit dem der Mann immer die krassesten Horrorfilme in der Teenagerzeit geguckt hatte, der ist jetzt bekehrt, getauft und brennend für Jesus. Und sie läuft durch die Gegend und es ist jetzt schon über, wie lange ist er? 18 Jahre kenne ich sie. Und sie läuft durch die Gegend und sagt, ich weiß, der bekehrt sich. 18 Jahre. Sie hat nicht aufgegeben, sondern sie hat mehr Glauben als je zuvor. Das ist für mich ein absolutes Phänomen. Das ist krass. Ja? Da hat jemand echten Glauben. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis. Und wisst ihr was? Der muss sich bekehren. Der kann gar nicht anders. wenn ihr das Gleichnis lest, dann versteht ihr warum. Der kann gar nicht anders, weil Jesus das versprochen hat. Er sagt ihnen auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Jetzt lesen wir mal bis Vers 8 durch. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört doch, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden. Gott ist ein Gott, der Gebet erhört. Jakobus 5 sagt, viel vermag eines gerechten Gebet, wenn es ernstlich ist. Und ich habe immer wieder erlebt, es macht einen Unterschied, für eine Sache zu beten und für eine Sache wirklich ernstlich zu beten. Und wenn wir wirklich ernsthaft beten und wir unser Herz ausschütten, dann ist das so, als ob wir wie diese Witwe sind und einmal bei dem Richter des Universums vorsprechen. Und was wir dann noch brauchen, ist, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir das vielleicht nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal machen, dass wir nicht ermatten. Dass wir nicht ermatten, sondern dass wir wieder beim Richter kommen und sagen, Herr, verschaffe mir Recht. Und Jesus verspricht und sagt, Gott wird das Recht seiner Auserwählten ausführen. Wichtig ist natürlich dabei, dass wir nicht, wie Jakobus 4 sagt, beten, um es in unseren eigenen Gelüsten zu vergeuden. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Hier ist ein Problem. Herr, ändere meinen Ehepartner, denn er geht mir so sehr auf die Nerven. Und der Herr sagt, ich möchte dich verändern und ihn werde ich erst dann verändern, wenn du gelernt hast, ihn zu lieben. Autsch. Das finde ich das Geniale bei meiner Freundin, von der ich erzählt habe, wo ich sage, das brauche ich. Darin ist sie mir so ein Vorbild. Sie läuft rum mit diesem Mann. Und wisst ihr, gestern habe ich in unserem Gebetsraum ein großes Plakat aufgehängt, so groß, so großer Banner. Da steht drauf, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und dann ist da ein Bild, das hat diese Frau gemalt. Diesen Banner, die Freude am Herrn ist meine Kraft, hat jener Mann produziert. Freiwillig drucken lassen, von dem ich gerade gesprochen habe. Weil er das Bild von seiner Frau so toll fand und weil er den Bibelvers so toll fand. Er hat sich immer noch nicht bekehrt. Aber dieser Banner hängt schon in meinem Gebetsraum, den dieser Mann freiwillig hat produzieren lassen. Hat eine Druckerei beauftragt, weil er gesagt hat, dein Bild finde ich so toll. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Gott ist am Wirken. Aber da ist eine Frau, die läuft rum und sagt, ich bin begeistert von meinem Mann. Ich liebe den. Hammer. Du kannst dich ewig beklagen über die Macken deines Partners. Und dann betest du immer mal wieder ernstlich, Herr, ändere ihn. Ändere ihn. Und Gott erhört dein Gebet nicht, weil Jakobus 4 in Kraft tritt, ne? Ihr bittet und empfangt nichts. Aber wenn wir ernstlich bitten, und hier sagte ja Jesus, das Recht seiner Auserwählten, wenn wir beten für das, was gut ist, was liebenswert ist, Und ich würde euch gerne damit hineinnehmen, dass wir doch alle beten gemäß des Vaterunser, weil dann machen wir nichts falsch, wenn wir dafür beten, Herr, dein Reich komme. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, auch bei mir. Wenn das dein Gebet ist, nicht Herr, gib mir den Mercedes endlich, Herr, gib mir endlich mein eigenes Haus, Herr, gib mir endlich eine bessere Rente, ich weiß nicht was, ja. Aber wenn dein Gebet ist, Herr, ich möchte, dass dein Königreich kommt und dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Wenn das unser Verlangen ist, dann sind wir auf der richtigen Spur. Amen. Was heißt das, dass sein Königreich kommt? Das heißt, dass die Herrschaft Jesu, die ja im Himmel schon da ist, auch in deinem Leben wirksam wird. Das heißt, dass Jesus mit seinem Frieden, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Sanftmut in deinem Leben regiert. Und danach sehne ich mich. Danach sehne ich mich. Wisst ihr, wenn du als Single lebst und du hast niemanden, der dir in dein Leben reinfuscht, das hat viele Vorteile, aber den einen Nachteil, du hast wenig Charakterschulung. Und mir ging das so, als ich als Single Jesus kennengelernt habe, da ging das relativ leicht, in der Liebe zu wandeln. Ich dachte, es gibt eigentlich nichts anderes. Ich habe nur Jesus und ich mache alles, was mir Spaß macht und erzähle von ihm. Und heute mit 7 Kindern merke ich, es gibt viel mehr Menschen um mich herum, die mir ständig was abverlangen, was ich ihnen gar nicht geben wollte. Deswegen sagt ja Gott auch, dass Kinder ein Segen sind. Ein Segen, weil sie uns lehren, mehr zu lieben. Mehr zu lernen, so zu werden wie Jesus. Ein Segen, weil sie von Geburt an uns dazu bringen, besonders die Mütter. Von Geburt an bringen uns die Kinder dazu, zu opfern und noch mehr zu opfern und sogar dann noch zu opfern, wenn du sagst, jetzt kann ich aber nicht mehr und ich will nicht mehr und ich mag nicht mehr und dann nochmal zu opfern. Da werden wir mit gesegnet. Dass wir lernen zu ertragen, dass wir lernen zu lieben. Und da fängt das Reich Gottes an. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und das möchte ich im neuen Jahr wirklich gerne sehen. Und hier gibt's, verrate ich euch, da gibt's Charakterbereiche in mir, wo ich sage, Herr, das nervt mich. Dass ich an der Stelle immer noch egoistisch handle, dass ich an der Stelle immer noch ungeduldig bin, dass ich an der Stelle immer noch lieblos bin. Und hier weiß ich nicht, wie ich mich verändern soll, obwohl ich schon 27 Bücher gelesen habe. Aber ich habe die Hoffnung, noch nicht aufgegeben, dass wenn ich Gott im Gebet suche und sage, Herr, bring dein Reich, bring dein Königreich, tu etwas. Und ich wollte euch nochmal auf die Geschichte im Alten Testament bringen. 1. Samuel, das ganze Buch Samuel ist für mich ein Zeugnis davon, wie Gebet nicht nur eine Person, das Leben einer Person, sondern dann sogar ein ganzes Land verändern kann. Ich finde das, je mehr und je länger ich über das Buch Samuel nachdenke, desto genialer. Das erste Buch Samuel im Alten Testament, gleich nach Richter, vor Könige, ziemlich am Anfang, da gibt es die Frau vom Elkana, die heißt Hanna. Und es ist ganz interessant, es gibt 2 Hannas in der Bibel und beide diese Hannas haben etwas mit beharrlichem, beständigem, ernstlichem Gebet zu tun. Die andere Hanna, die ist sogar noch krasser eigentlich, sage ich mal, wenn man an Gebet denkt. Ach, vielleicht schiebe ich die auch ganz kurz ein. Das ist die aus dem Lukas-Evangelium, das ist die Hanna, die Jesus im Tempel noch gesehen hat. Erinnert ihr euch an die Hanna? Die Hanna, die 84 Jahre alt war. Und von der berichtet wurde, dass sie, glaube ich, nur 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet war und all die anderen Jahre, man weiß nicht ganz genau, wann sie geheiratet hat, aber all die anderen Jahre, ich meinetwegen 70 oder wann auch immer die geheiratet haben, 65 Jahre lang, war sie im Tempel und diente dem Herrn mit Fasten und Beten ohne Unterlass. Und sie hatte angefangen zu prophezeien, der Messias wird kommen, der Messias wird kommen. Die hat so im Gebet gelebt, dass man fast sagen könnte, ihr Gebetsdienst, das ist jetzt kühn, ihr Gebet hat den Messias, das Kommen des Messias beschleunigt. Die hat so intensiv dafür gebetet, Herr, rette Israel, bring Rettung, dass Gott gar nicht anders konnte. Das passt zu der Hanna im Alten Testament, im Buch Samuel. Da war der Elkana mit zwei Frauen. Ich guck mal ganz kurz. Wie hieß die andere? Penina, genau. Hanna und Penina, 1. Samuel, Kapitel 1. Und die eine war fruchtbar und hatte viele Kinder und die andere war unfruchtbar, hatte keine Kinder. Und Elkana machte ihr Jahr für Jahr Mut und sagte, sei doch nicht traurig, ich liebe dich dafür doppelt so viel. Und er hat ihr immer doppelt so viel Geschenke gegeben. Aber Jahr für Jahr, Hanna war traurig, sie war betrübt und sie wollte unbedingt auch ein Kind haben. Und dann gibt es diese Szene, dass Hanna einmal ernstlich betet, ein weiteres Jahr. Wahrscheinlich hat sie Jahr für Jahr ernstlich gebetet, aber ihr Gebet wurde immer ernstlicher. Und dann hat sie irgendwann nochmal neu gesagt, Herr, ich werde wieder beten und ich möchte ein Kind haben. Und es heißt hier in 1. Samuel 1, und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, da achtete Eli auf ihren Mund, Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber man hörte ihre Stimme nicht. Sie kniete dort und verzweifelt betete sie und ihre Lippen bewegten sich, aber man hörte ihre Stimme nicht. Und Eli, der Priester dort, der meinte, sie sei betrunken. Die muss gebetet haben und sich benommen haben, was außergewöhnlich war. Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. So viel Erkenntnis hatte Eli. Wisst ihr, der hat diese Frau nur gesehen und der wusste, wenn die nicht betrunken war, dann hat die gerade so intensiv gebetet, dann muss Gott erhören. Dann muss, geht gar nicht anders. Wer so intensiv gebetet hat, Gott ist doch treu. Und ich habe das immer wieder erlebt. Gott ist treu. Wenn er uns das schenkt, und das ist eigentlich nur meine Ermutigung, lass uns nicht aufgeben. Jesus sagt, dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Lass uns nicht aufgeben. Ich möchte euch ermutigen, es gibt die Möglichkeit, dass Gott immer noch Wunder tut. Er tut immer noch Wunder. Und Hanna war in einer Situation, dass sie Jahr für Jahr kein Kind bekommen hat. Und sie war an einem Punkt, wo sie gesagt hat, eigentlich ist das unmöglich, aber ich will diesen Zustand nicht akzeptieren. Und sie schreit nochmal zu Gott. Und plötzlich dreht Gott ihr ganzes Schicksal rum. Und sie wird schwanger. Sie bekommt ein Kind, sie wird schwanger. Und so wunderschön an der Geschichte, dass man merkt, sie hat dieses Kind, sie hat eigentlich nicht selbstsüchtig gebetet, sondern irgendwie war Gott damit im Spiel. Sie hat auf dem Weg dahin vielleicht Gott so kennengelernt, dass dann, als der Samuel da war, sie sagt, jetzt will ich diesen Sohn dem Herrn weihen. Was ich so spannend finde, ist, dieses Gebet der Hanna hat eine Wende in der Geschichte Israels gebracht. das ein intensives Gebet von einer Frau, die Tag und Nacht geschrien hat zum Herrn. Und irgendwann hat Gott erhört, hat eine Wende gebracht, dann wurde ein Prophet geboren. Und Israel war in einem schrecklichen Zustand. Und das ist, was ich an dem Buch Samuel so faszinierend finde. Da gab es eine Zeit, da war Israel in einem schrecklichen Zustand. Die Bundeslade war geraubt worden. Dann heißt es in diesem ersten Buch Samuel, Ikabod, die Herrlichkeit ist gewichen von Israel. Und durch das Gebet einer einzigen Frau wird ein Mann geboren, der wieder die Stimme Gottes hören kann. Und durch das Hören auf Gott kommt wieder der Segen zurück. Und Samuel selbst ist dann auch wieder ein Beter, ein Mann des Gebets, der Tag und Nacht nichts anderes macht, als mit Gott zu kommunizieren. Und durch seine Gebete kommt irgendwann David auf den Plan. Und Gott spricht, salbe David zum König. Und Samuel lebt dann noch jahrelang so im Gebet, dass nachdem er den David gesalbt hat, der David ja noch lange nicht König geworden ist, Jahre es gebraucht hat. Und auch das fand ich sehr, sehr spannend, weil man denkt so, naja, da wird der David zum König gesalbt und dann wird er halt König. Aber was intern passiert ist in Israel, ist, dass dort auf einem Berg Samuel mit einer Gruppe von vielleicht 20 Propheten war und die haben ungefähr 15 Jahre dafür gebetet, dass David, der gesalbte Mann Gottes, dass er in seine Berufung reinkommt. Könnt ihr mir folgen? Ich würde so weit gehen zu sagen, wenn Samuel nicht gebetet hätte, dann wäre David gestorben und Saul hätte ihn getötet. Wenn David nicht diesen Schutz gehabt hätte und diesen Mann Samuel, der hinter ihm gestanden hätte, dann wäre das alles nicht so gekommen, sondern diese Gebete, dass Samuel mit dem Vater kommuniziert hat und gebetet hat. Hier brennt mein Herz für, weil ich glaube, wir haben die gleiche Vollmacht im Gebet, dass wir nicht nur für uns beten, Herr, gib mir ein Kind, gib mir meine Berufung, sondern dass wir dann weiter beten und sagen, wenn Gott mich gesegnet hat, dann gebe ich ihm das wieder zurück, dass ein Samuel daraus wird. Amen. Das ist gut zu beten. Herr, mach mich fruchtbar. Und wenn er dich fruchtbar gemacht hat, gibst du es ihm wieder zurück und sagst, Herr, jetzt nimm das für dein Königreich. Und dann wird dort etwas draus werden, was unser ganzes Land beeinflussen kann. Das weiß ich, das glaube ich, davon bin ich absolut überzeugt, dass jeder Einzelne von uns Geschichte schreiben kann. Yes, Halleluja, Halleluja. Noch eine Bibelstelle, Jesaja 62, Vers 6 und 7. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Das passt zu Jesu Worten. Er sagte ihnen ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Wir sollen nicht ermatten. Wir sollen nicht aufgeben. Auch wenn wir 14 Jahre schon für eine Sache gebetet haben. Weil die Wende wird kommen. Und ich sage mal, besser, du betest wie die Hanna 65 Jahre. Und am Ende der 65 Jahre siehst du deine Gebetserhörung und sagst, jetzt ist er da. Meine Augen haben den Messias gesehen. Als dass du nach 25 Jahren aufgegeben hast. Weil ich glaube, wenn du aufgibst zu beten, das ist jetzt eine ganz krasse Sache, dann hast du 100% Garantie, dass du die Erhörung nicht sehen wirst. Wenn du nicht aufgibst zu beten, hast du mindestens 50% Garantie, dass du die Erhörung sehen wirst. Sogar mehr. Amen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich will nicht aufhören zu beten für die Errettung unseres Landes Deutschland. Weil jeder kann da sitzen und sagen, wird alles immer schlimmer. Europäische Union, die Gesetzgebung, die Politiker, geht alles bergab. Naja, wir sind der kleine Überrest, möge der Herr bald kommen. Maranatha. So kann jeder beten. Herr, hilf mir, dass ich dir treu bleibe. Was für ein selbstsüchtiges Gebet. Herr, hilf mir, dass ich allein dir treu bleibe. Weißt du? Da hat sich die Vision reduziert auf dich selbst. Nein. Hier heißt der Auftrag, Vers 7, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Das kannst du vielfältig deuten. Du kannst das irdische Jerusalem segnen. Du kannst auch das himmlische Jerusalem meinen. Du kannst dafür beten, dass das Jerusalem runterkommt, dass das geschieht. Du kannst Jerusalem auch auf Berlin übertragen, dass Jerusalem sein Königreich ist, dass wir dafür beten, dass er sein Königreich aufrichtet. So bete ich das gerne. Und wir, die wir den Herrn erinnern, sollen ihm keine Ruhe gönnen, bis er sein Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis. Du kannst da die Gemeinde Jesu in Deutschland einsetzen. Wollen wir das tun? Wir wollen ihm keine Ruhe gönnen. Wir wollen nicht aufgeben, bis wir dieses Kind sehen, bis wir eine Geburt sehen, bis wir etwas hervorkommen sehen. Was mir Mut macht, ist, wenn ich an jemanden wie Jakob denke, der eine Nacht im Gebet verbracht hat. Und ich sage euch, ich lebe wirklich so. Wenn etwas geknackt werden muss, wenn du ein Problem hast, ich mache dir Mut, du fängst vielleicht nicht mit einer ganzen Nacht an, aber Gott sieht das schon, wenn du dich auf den Weg machst und du sagst jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr oder Silvester, ich verbringe eine Viertelstunde allein auf meinen Knien. Wenn du eine Viertelstunde in ernsthaftem Gebet verbringst, dann passiert schon was. 15 Minuten, da fängt schon an, was zu passieren. Weil Gott gesagt hat, er wird das Recht seiner Auserwählten schnell herbeibringen, wenn sie zu ihm schreien. Wir geben nicht auf. Amen. Wir geben nicht auf. Halleluja, 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 Halleluja. Und wenn wir anfangen mit einer Viertelstunde, dann kann man vielleicht auch erleben, dass eine Viertelstunde gar nicht ausreicht. Ich mache euch Mut, nehmt euch erstmal ein kleines Zeitfenster, aber triff eine Entscheidung für ernsthaftes Gebet. Da kannst du den Rahmen setzen. Das muss ja nicht genau zu Silvester 0 Uhr sein. Muss nicht. Kann aber. Es gibt ja auch fromme Kreise, da darf man gar nicht anders ins neue Jahr gehen als betendermaßen. Du kannst auch mit einem Glas Sekt anstoßen. Du kannst auch Silvester ganz normal feiern, wie du möchtest. Ich würde nur nicht aufs Bleigießen vertrauen, wenn es ums neue Jahr geht. Da würde ich dann doch lieber die Bibel zur Hand nehmen und sagen, sein Wort gilt für mich jedes Jahr, jeden Tag im neuen Jahr, jeden Tag gute Aussichten. Ja. Aber wenn wir diese Tage jetzt nutzen, mal eine ernsthafte Gebetszeit einzubauen, sei das zum Beispiel, du sagst, manch einer sagt ja, ich versuche gar nicht mehr aufzuhören mit Rauchen, ne? Aber man könnte es mal einfach mit einem Gebet probieren, dass man sagt, ich nehme mir mal eine Viertelstunde Zeit und schütte alles bei Jesus aus und sage, ich habe keinen Plan, ich habe alles versucht aufzuhören so, und geht nicht. Ich glaube, du musst an einen Punkt kommen, wo auch erstmal wieder wo du alles ausgeschüttet hast, wie die Hanna, ne? Wo du sagst, ich schütte mein ganzes Herz aus und dann ist es leer und dann ist es bei Gott und dann sagst du so, Papa, jetzt hast du den ganzen Kram. Ich gebe es dir und dass du aufstehen kannst und sagen kannst, das hat er gehört. Das war ein ernstes Gebet. Und ich habe immer wieder erlebt, so ein ernstes Gebet, du weißt nicht wie, aber Gott sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Du weißt es nicht wie, du siehst unmögliche Situationen und du sagst, ich müsste mit dem telefonieren und das organisieren und das müsste ich machen und du hast eine riesenlange Liste, wie du Veränderungen herbeiführen müsstest und dann kommt der Gedanke, na ich bete einfach, Ich bete einfach. Und dann betest du und plötzlich merkst du, wie der Himmel anfängt, die ganzen Probleme zu lösen. Und das macht viel mehr Spaß. Amen. Das ist so genial, wenn man anfängt zu sehen, wie Gott anfängt zu handeln. Wir beten und er fängt an zu handeln. Halleluja. Lass ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Ich glaube, dass es ein Auftrag ist. Jesus hat gesagt, betet ihr nun so, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel auch auf Erden. Das ist ein Auftrag. Und viel zu viele Male reden wir uns raus. Wir sagen, an dem Auftrag mache ich nicht mit. Ich bete für meine paar Probleme und dann bin ich zufrieden. Nein, wir haben einen Auftrag, dass wir dafür beten, dass das Königreich Gottes kommt. Und dass sein Wille geschieht. Halleluja. Halleluja. Und das soll Freude machen. Vielleicht noch als Abschluss. Und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Okay, Carola? Philipper 4, Vers 6. Das ist einer meiner Lieblingsverse, wenn es um Gebet geht. Philipper 4, Vers 6, kannst du uns den noch ranwerfen? Heute ist mal was Neues. Wie sollen wir diese Predigt heute nennen? Habt ihr eine Idee? Hat jemand einen spontanen Vorschlag? Beten ohne Unterlass. Ein Vorschlag, noch jemand? Ernsthaftes Gebet. Auch gut. Hat noch jemand einen Vorschlag? Gebetspredigt. Halte durch. Halte durch ist auch ein schöner Titel.
Gib nicht auf.
Gib nicht auf. Ist auch ein schöner. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Halte durch. Wer ist alles für halte durch? Ja? Halte durch. Wer ist für beten ohne Unterlass? Halte durch ist knackiger, oder? Wollen wir halte durch nehmen? Okay. Gib nicht auf ist auch gut. Also zwischen gib nicht auf und halte durch ist eigentlich kein Unterschied. Ne? Gib nicht auf. Halte durch. Halte durch. Okay, wir nehmen halte durch. Halte durch. Das ist doch mal was. Eine Predigt, wo wir gemeinsam entschieden haben, was der Titel ist. Ich hatte einfach keinen Einfall heute Morgen. Mario kam zu mir. Philipper 4, Vers 6. Das ist so eine tolle Mischung. Wenn wir denn beten, und wenn wir uns wie diese Witwe, die zum Richter geht, oder wie die Hanna verstehen wollen, da gibt es den Aspekt Gebet und Flehen. Flehen spricht von diesem von ganzem Herzen und Nöte, Dinge, Sorgen, die du wirklich loswerden willst. Aber mit Danksagung. Mit Danksagung. Und ich glaube, diese Mischung, die ist für neutestamentliches Gebet, gerade für neutestamentliches Gebet, weil wir beten ja in dem Wissen, dass im Namen Jesus wir bitten dürfen, was wir wollen und es wird uns gegeben. Im Namen Jesus haben wir den direkten Zugang zum Papa. Und deswegen können wir alle unsere Gebete immer noch ordentlich mit Danksagung würzen. Das ist wie jedes Gebet, was du bringst, das braucht einfach Salz an der Suppe. Das braucht ein bisschen Salz, das braucht Danksagung, ist das, was unser Gebet vor Gott angenehm macht, dass wir ihm danken und sagen, danke Vater, dass du treu bist, danke für dein Wort, danke, dass du versprochen hast, dass du das, was du verheißen hast, auch in der Lage bist zu tun. Und ich mache das immer wieder, wenn ich bete, dass ich sage, danke Gott, dass dir nichts unmöglich ist, danke, dass du treu bist. Danke, dass du denen, die dich suchen, ein Belohner sein wirst. Gott, du kannst gar nicht anders, als zu belohnen, wenn ich dich suche. Kann er gar nicht anders, weil er ist kein Lügner. Amen. Das ist für mich auch eine ganz wichtige Schriftstelle in Hebräer 11, dieses, dass wir wissen, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird, selbst wenn du dich noch nicht erleichtert fühlst. Ein großer Fehler, den wir oft machen, ist, wir schütten unser Herz aus. Und dann sind wir trotzdem noch traurig und denken, ja, hat er nun gehört oder nicht? Aber wir dürfen wissen, er ist ein Belohner. Er ist ein Belohner. Keine Gebetszeit, die du intensiv vor Gott gemacht hast, ist umsonst. Gott arbeitet daran, irgendwie dieses Wunder herbeizubringen. Es geht oft nicht so schnell, wie wir wollen, aber es geht vorwärts. Amen. Stück für Stück. Und eine Herausforderung ist dann auch noch zu glauben, dass das gut für uns ist, dass es nicht so schnell geht. Das ist wirklich so. Es ist gut für uns, dass wir Geduld lernen. Es ist gut, auch wenn du sagst, ich will nicht. Das dient zum Besten. Aber wir geben nicht auf, wir halten durch. Okay, jetzt singen wir noch ein Lied dazu. Gerhard, machst du heute mal wieder den Abschlusssegen dann? Bist du fit? Ja, danke dir. Weil dann kann ich am Keyboard gehen und ich mache jetzt noch eben die Ansagen, wenn es welche gibt zu sehen. Wir haben am 1.1. um 11 Uhr hier nochmal einen Gottesdienst, unser Neujahrsgottesdienst. Ich meine, Paul hat am 1. oder 2. Geburtstag und er hat es zur Tradition gemacht, dass er zu seinem Geburtstag nicht da ist. Ich finde, wir sollten mal einen Gemeindebeschluss machen, dass er das nächstes Jahr mal wieder ändert. Er geht dem immer aus dem Weg, dass ihm die Gemeinde zum Geburtstag gratuliert. Aber es wird, naja, müssen wir mal gucken. Für Beten ohne Unterlass. Guter Tipp, dafür beten, dass Paul mal Neujahr wieder in der Gemeinde ist. Also ich bin am 1.1. wieder hier. Und im Januar, da ist die Ansage, kommt am 12. bis 19. Januar die Allianzgebetswoche. Hier in der Begegnungskirche ist sie am Freitag. Ich glaube, am Donnerstag ist sie wieder im Rathaus und an verschiedenen Orten. Da muss man dann einen Flyer entnehmen. Vielleicht liegen draußen sogar schon welche. Gut, Büchertisch, Gemeindebüro nicht besetzt. Eine Woche Ferien, wohl verdient. Und wer Mitglied werden will, kann sich bei uns melden. Im Januar wollen wir an Dienstagabenden dann mal so ein paar Infoabende machen zu dem, was das bedeutet, Gemeindemitgliedschaft und was wir so auf dem Herzen haben. Das Gebetsteam ist heute eingegrenzt. Ich glaube, das machen wir so, wenn jemand das jetzt im Lobpreis beten möchte, das ist auch eine Chance. Mache ich Mut, ihr dürft auch rauskommen aus den Reihen und dürft euch hier vorne nochmal hinknien. Früher im Südstern, wo ich zum Glauben gekommen bin, war das eigentlich Sonntag für Sonntag eine normale Tradition, dass man am Ende auf eine Predigt mit Gebet reagiert hat. Das ist auch eine gute Idee. Wenn du heute gespürt hast, wow, ich möchte eigentlich diese Zeit von intensivem Gebet, ich möchte da wieder einen Vorstoß wagen, dann würde ich dir sogar raten, dass du jetzt, wenn wir singen, vorkommst und um diese Gnade bittest, weil alles fängt mit Gebet an und selbst die Gnade beten zu können, um die kann man bitten. Weil wenn du das nicht geschenkt bekommst, dann wirst du selbst bei 15 Minuten, die du dir vornimmst, abgelenkt sein. Ja, auch da kann man drum bitten. Und da kannst du heute einen Anfang machen, wenn du möchtest, auf deinem Platz oder hier vorkommen und dich vor Gott hinknien und sagen, Gott, das möchte ich mitnehmen, dass ich wieder ermutigt bin, dich zu suchen und intensiv im Gebet zu dir zu kommen.